Hallo und herzlich willkommen zu der 104. Folge schon von Schiff und Ten. Wir besprechen heute die Folge SG1, das Tempelgrab. Und wie immer mache ich das natürlich nicht ganz alleine, sondern ich habe hier Mitstreiter dabei. Das ist einmal der Pascal.
Hallo.
Die Stefanie.
Hallo.
Und der Uwe.
Hi.
Yay, alle da, wunderbar. Dann können wir ja sogar loslegen, Wahnsinn. Ja, total verrückt. Der englische Titel von dieser Folge heißt The Tomb oder die Tomb Raider Fans sagen vielleicht Tomb, wer weiß. Ich wollte nur jemanden nerven.
Nein, nein, einfach genau. Nur nein.
Ich konnte es mir nicht verkneifen.
Vielleicht verlieren wir Pascal während dieser Folge.
Das ist nicht unwahrscheinlich. Drehbuch für diese Folge schrieben Joseph Malozzi und Paul Mully. Die kennen wir auch schon sehr gut. Regie führte der gute Peter DeLuise. Und dementsprechend machten die drei auch die Audiokommentare davon. Wir kennen die Folge zum ersten Mal in den USA am 24. Oktober 2001. Und ein Jahr später, ein bisschen früher sogar, am 5. Juni 2002, sind wir dann auch in Deutschland damit beglückt worden auf RTL 2, wie immer. Zeitrahmen ist aber trotzdem weiterhin das Jahr 2001. Und in welcher Pyramide wir uns da unterwegs treffen,
das ist Zikkurat.
Ja, danke. Das erzählt uns jetzt mal der Uwe.
Ja, SG1 steht nämlich vor dem Eingang einer Pyramide, beziehungsweise wie Daniel sofort sehr geflissentlich immer korrigiert, eine Zikkurat. Auf dem schönen Planeten, dem schönen Wüstenplaneten P2X338. Daniel versucht da die babylonischen Schriftzeichen auf dem Eingang zu interpretieren. Als er gerade erwähnt, dass vor dieser Tür seit Jahrtausenden keiner mehr stand, findet Sam im Sand eine russische Zigarettenschachtel. Das Stargate Center nimmt deswegen Kontakt zu den Russen auf, denn zumindest offiziell gab es keine Reise zu diesem Planeten durch das russische Sterntor-Programm. Eine weitere Reise auf dem Planeten wird deswegen geplant als gemeinsame Mission von SG-1 und einem russischen Team, worüber Jack nicht besonders glücklich ist. Daniel gelingt es dann sogar, die Tür zu öffnen und die beiden Teams teilen sich auf, da es zwei Wege gibt und sie nicht wissen, welcher der richtige ist. Das kenne ich aus so vielen Filmen und Videospielen. Lass uns das Team aufteilen, ist immer eine gute Idee in so einem Horror-Setting. SG-1 findet dann ziemlich schnell die ersten Leichen, sage ich ja, Horror-Setting, oder besser gesagt Skelette mit Zahnabdrücken auf den Knochen. Das andere Team findet einen Sarkophag, in dem ebenfalls eine abgenagte Leiche liegt. Leider lösen sie dabei eine Falle aus, die alle in den Katakomben einschließt. Daniel schlussfolgert, das Tier, was hier wohl an diesem, wo die ganzen Russen gefuttert hat, hat auch Marduk, nämlich den Goa'uld, im Sarkophag gefressen. Immer und immer wieder. Der Sarkophag hat ihn auch immer und immer wieder hergestellt. Das war wahrscheinlich eine ganz schöne Tortur. Irgendwann ist Marduk gestorben und das Viech hat im Sarkophag überlebt, bis die Russen es befreit haben. Sam und Tia gehen auf Jagd nach diesem Wesen, verletzen es auch und kurz darauf finden sie es sogar vor und töten es. Leider trägt es da aber gar kein Symbiont mehr in sich. In der Zusammenfassung, glaube ich, vergessen zu erwähnen, dass sie geschlussfolgert haben, dass der Goa'uld eventuell in dem Wesen ist. Da kommen wir nachher in der Diskussion noch drauf. Ihr kennt die Folge, ja.
Es war schon tot.
Es war schon tot. Hat die Tierks nicht aufgeschlitzt, damit es uns zu töten?
Nur um sicher zu gehen, dass der Symbiont drin ist oder nicht.
Ah, okay. Gut, also. Sam und Tiak spüren nämlich einen Symbionten irgendwo da rumfleuchen und kommen dann darauf, dass der Goa'uld in dem Tier ist. Und dann jagen sie es und töten es, aber da ist kein Symbiont mehr drin. So ergibt das alles Sinn. Der Goa'uld Marduk ist nämlich inzwischen in Valarin, einem der Russen. Der wird dann auch später schwer verletzt, schafft es aber noch, sich aufzuraffen, wird dann aber verdampft, weil SG-1 hat, bevor sie sich mit Ringtransportern verabschiedet haben, einmal das gesamte C4 aller 2, 3, 4, keine Ahnung, Teams, die haben ganz schön viel Sprengmaterial dabei, auf einen Haufen geworfen und angezündet. Und wir sehen noch, wie er verbrennt. Zurück im Shine Mountain, das haben wir auch nicht so oft, hatten wir letztens mal erwähnt, gibt's noch mal eine Szene mit Colonel Chekhov, der ist ungehalten, dass aus seiner Sicht Jack schuld ist, dass 3 von 4 Russen wohl ums Leben gekommen sind. Dennoch geht er im Gegensatz zu Jack von weiterer guter Zusammenarbeit aus. Gut, die war ein bisschen zerfasert, die Zusammenfassung, aber ich denke, es weiß jetzt jeder noch mal, welche Folge das ist.
Ja. Schon, denke ich.
Das ist schön, wenn man den Quatsch zusammenschreibt. Und beim Vorlesen merkt man auf einmal, warte mal, ich referenziere gerade auf was ich da gar nicht drinstehen hatte vorher.
Sollst du das mit ChatGPT machen?
Ach so, Ja, die Leute haben die Folge ja gerade extra für zur Vorbereitung auf unsere Besprechung nochmal geguckt. Die wissen schon, von was ich da rede.
Oder musst deine Temperatur senken, wie man es im KI-Sprech sagt. Weniger halluzinieren.
Ah, ja.
Aber apropos halluzinieren, warum kann Tierk jetzt eigentlich Goals detekten?
ja, das kann er.
Das wurde in der vorherigen Folge auch schon mal erwähnt.
Ja, aber vorher konnte das nie.
Er hat schon mal gesagt, ich spüre keinen Goa'uld.
Ja.
Hat er gut, gesagt.
Das ist ja auch korrekt an sich. Aber
das könnte Jack auch jederzeit einfach mal so in den Raum stellen. Ja, ich glaube.
Ich kann auch behaupten, ich spüre keinen Goa'uld in euch.
Ich glaube, es wurde nie explizit gesagt, dass er es nicht kann. Es gab nur in manchen Folgen, das hatten wir dann ja auch diskutiert schon, Situationen, wo er, wenn er es könnte, hätte früher sagen können, dass dann Goa'uld ist, woraus man schließen kann, dass er es nicht spürt. Oder es hat irgendwie laut Skript Sam gebraucht, damit man Goa'uld identifiziert oder so. Aber es wurde nie explizit gesagt, dass er es nicht kann. Es war aber implizit irgendwie State of the Art. Ja. Ist mir auch aufgefallen. Warum kann der
das
jetzt?
Ich glaube, wir haben das ein paar Mal hin und her diskutiert schon, ob er das nicht können müsste oder so.
Und hier haben wir jetzt endgültig die Aussage, zumindest mal von Paul Mully und Joseph Malozzi, dass die beiden behaupten, er kann's. Sie hatten auch im Audiokommentar auch noch irgendwie das Thema hier, war das die UNAS-Folge, auf die sie sich bezogen haben, irgendwelche Ur-Goa'uld. Und da hat er nichts gespürt und das hat dann sogar noch einer erklärt mit, ja, die hatten ja auch keine Aquada im Blut. Dass das dann der Punkt ist, warum er in vergangenen Folgen manchmal nicht wusste, dass da ein Goa'uld ist, lag dran, weil das dann die Ur-Goa'uld waren. Sie sind aber nicht darauf eingegangen, dass es auch schon durchaus Goa'uld-Lords gab oder sonstige Situationen, wo man sich wundern könnte, warum er da nicht, vielleicht spürt er auch immer, wenn da ein Goa'uld ist, hat nur bisher immer entschieden, muss ja nicht jeder wissen.
Oder ja, das ist Datenschutz, das geht euch gar nichts an.
Ja, genau. Kommt auch vielleicht auch darauf an, durch welchen Winkel er durch Stargate gegangen ist.
Ah, ja, das
daran hat er, ob er einen Plothole-Generator erwischt hat oder nicht.
Ja.
Ja, coole Folge. Hätte aber, glaube ich, auch davon profitiert, wenn man einen Zweiteiler draus gemacht hätte.
Dafür wäre kein Geld da gewesen.
War ja für die Folge
schon. War ja eigentlich schon kein Geld
also da. Also irgendeiner von euch hat ja in die Shownotes reingeschrieben, ja. Geld war sowieso nur da, weil sie ein Set wiederverwendet haben. Dazu habe ich gleich noch Fragen.
Für $300.000.
Aber wenn du dann einen Zweiteiler draus machst, musst du für den zweiten Teil keine weiteren neuen Sets bauen. Also,
das stimmt.
Der O'Neill hat ja an der einen Stelle schon so die Hand in den Ereignishorizont so getippt. Das, was sieht nochmal $3.000 gekostet. Ja, irgendeiner durfte eine Woche lang nicht mehr Mittag essen. Haben sie dann scherzhaft gemeint. Fand ich witzig. Ich glaube nicht, dass es so war.
Ich habe zumindest keine Schrimps.
Es gab eine Woche keine Schrimps.
Schrimps wurden nicht erwähnt.
Genau. Brad Wright hat vorgeschlagen, dass man das einfach bei Richard vom Gehalt abzieht. Mhm. Sie haben sich jetzt nicht so ganz klar ausgedrückt, ob das dann auch die Lösung war oder ob das nur ein Vorschlag war, der im Raum war. Ja.
So oft wie er mit Props rumspielt.
Wenn CGI so teuer ist, ne? Mhm. Die Anfangsszene, die ersten paar Sekunden, wäre das nicht als Modell vielleicht billiger gewesen?
Matt Padding hätte ich gesagt, aber ja.
Oder, ja, ne, also.
Das CGI war auf jeden Fall die schlechteste von den Ideen.
Oh ja.
Also, ja, das ist auch wirklich, ich hab's auch in unseren Notizen geschrieben. Also. Bei dem Ding habe ich echt den Eindruck gehabt, ich kann die Pixel einzeln zählen.
Kannst du auch.
Da merkst du echt, dass das dafür gemacht war, auf so einer NTSC-PAL-Auflösung gezeigt zu werden und sonst nicht. Weil bei jeglicher Skalierung, selbst auf DVD-Auflösung, ist das schon gruselig.
Selbst da sah es schon.
Nee.
Weiß ich nicht. In dem Moment, also das ist ja nur ein paar, 2 Sekunden oder was. Auf einem alten Röhrenfernseher, 2 Sekunden und dann geht's weiter. Selbst wenn du denkst, oh, das sah weird aus, dann geht die Folge ja weiter. Ich habe auch gedacht so, was war denn das gerade?
Das können wir so jetzt nicht mehr rekonstruieren.
Das hier auch, steht eine Röhre.
Ich wollte gerade sagen.
Aber hast du die Folge auf VHS? Von daher. Von damals vielleicht.
Ich kenne niemanden, der hat einen VHS-Rekorder. Wir könnten sie auf VHS aufnehmen.
Es reicht. An dieser Stelle unterbrechen wir die Aufnahme dieser Podcast-Folge für 2 Wochen.
Nee, aber es ist halt wirklich so, ich dachte im ersten Moment auch nur, irgendwas war da gerade weird und bin zurückgesprungen und habe pausiert. Und dann fällt es dir halt so richtig auf, was da das Problem ist. Also ja, gebe ich ihnen fürs Fernsehen der damaligen Zeit und geht nur irgendwie 1,5 bis 2 Sekunden, von mir aus, aber es kann doch nicht billiger gewesen sein, das so zu machen als ein Matte-Painting, wenn Richard hält kurz die Hand, den Ereignishorizont schon $3,000 kostet. Also irgendwas passt da nicht zusammen.
Ja, dafür war dann halt kein Geld mehr da.
Oder hatten sie das CGI-Modell auch noch rumliegen? Damals gab es, glaube ich, noch keine kostenlosen Datenbanken im Internet mit sowas, wo sie es her gehabt haben
können. Die haben ja gemeint, sie haben die Folge ja schon mal gepitcht. Kann ja sein, dass davon schon irgendwas da war. Das weiß ich natürlich nicht. Haben sie aber nicht erwähnt, soweit ich weiß. Aber
vielleicht haben sie dann den entsprechenden Entscheidungsträger nicht auf dem Weg zur Toilette abgefangen. Und dann wurde abgelehnt, die Folge.
Ja. Ja, nee, das Joseph hat ja gesagt, dass er das zu Staffel 4, das war einer seiner ersten Pitches, als er eingestiegen ist. Er erwähnt ja irgendwie in Staffel 1 und wird direkt korrigiert, deine Staffel 1, das ist unsere Staffel 4.
man sagen muss, in Staffel 4 hätte diese Folge auch ein bisschen mehr Sinn gemacht, weil dieses Konzept von, hey, russische Kommandos sind knallhart, die können bestimmt anderthalb Jahre in dieser geschlossenen Ruine überlebt haben. Woraufhin Carter dann 3 Stunden später kommt mit, ey, wir haben übrigens noch Wasser für 5 Tage dabei. Das ist schon so ein bisschen peinlich.
Ja, also Essen haben wir wahrscheinlich länger, aber Trinken.
Na gut, das könnte ist dann auch einer. Das Ding.
Das ist dann auch einer meiner Lieblingssprüche aus der Folge, wenn Carter meint, ja, es sind 60 Grad in der Sonne auf dem Planeten. Und Jack guckt sie an und meint, Schatten, im Schatten. Und Jack guckt sie an, Schatten. Ich erinnere mich nicht an Schatten.
Also, mein Lieblingszitat aus dieser Folge ist einfach: Boże mój, das kannst du laut sagen.
Übrigens, kann man dann gerade mit anbringen: Im ursprünglichen Skript stand nichts auf Russisch. Das, was die sagen sollen, war Englisch im Skript und die russischen DarstellerInnen sollten das dann halt on the fly auf Russisch sagen. Was sie dabei nicht bedacht haben, ist, irgendein armer Tropf musste dann nachher sich das anhören und nochmal verskripten, damit sie dann nachher ein korrektes Skript des Ergebnisses hatten.
Das und noch dazu, nicht alle von den SchauspielerInnen sind tatsächlich irgendwie Russen oder russischsprachig. Also mir ist schon auch aufgefallen, dass die eine Überlebende vom russischen Team, die halt als Schauspielerin Amerikanerin ist, ungefähr 3 Sätze in der ganzen Folge sagt.
Sonst würde auffallen, dass sie
keinen überzeugenden russischen Akzent
nachmachen
konnte.
Nein, ich glaube, die konnte, das war ja die Darstellerin, die sich auch für die Rolle von Haley beworben hatte.
Ja.
Und ich glaube, sie wurde für die Rolle ausgewählt, weil sie sowjetisch sprechen konnte.
Okay. Dann meinetwegen, und aber ich fand es trotzdem amüsant.
Der andere Darsteller, nicht der Colonel von dem Team, der andere, der dann der Guault war, der war derjenige, der die Sachen ins Russische übersetzt hat.
Okay.
Während dem Drehaufnahmen und den anderen gesagt hat, wie sie die Dinge aussprechen. Hm. Und dann haben sie gehofft, hoffentlich übersetzt das richtig.
Ja. Hoffnung, Prinzip Hoffnung.
Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist,
ich muss es abpacken.
Ein bisschen schade im Deutschen. Im Englischen klingt es nach einem leichten russischen Akzent. Im Deutschen klingt es eigentlich sogar ein bisschen wie so die Karikatur von einem russischen Akzent. Da merkst du halt, dass sie im englischen Original halt einfach Russen hatten, die halt Englisch sprechen, während im Deutschen wahrscheinlich irgendein Deutscher gesagt bekommen hat, lass das mal klingen, als wärst du Russe, und das merkt man schon ein bisschen. Es ist nicht extrem, aber wenn man sich so das direkt vergleicht, wirkt es im Deutschen schon so ein bisschen drüber.
Da muss ich aber sowieso nochmal über deutsche Synchros im Allgemeinen herziehen. Akzente und Dialekte jeglicher Fasson gehen ja in Synchros ins Deutsche sowieso immer eigentlich verloren. Ich glaube, der karikative russische Akzent ist einer der wenigen, den sie sich bemühen nachzumachen. Mhm. Aber mir fehlt auch bei Hammond in der deutschen Synchro immer dieser texanische Twang, der, ja, ohne den ist Hammond irgendwie längst nicht so cool.
Das stimmt, ja, der fehlt komplett.
Aber das ist halt allgemein im Deutschen, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund hat sich nie jemand die Mühe gemacht, mal so diese impliziten Charakterisierungen in entsprechende Anhauchungen von deutschen Dialekten zu übertragen, obwohl es da ja eigentlich genug Auswahl gäbe.
Wir haben letztens, apropos deutsche Dialekte, Bayerisch ist ja kein Dialekt des Deutschen, das ist Vorsicht. Nee, wir haben letztens die Staffel Young Sheldon geguckt, als Sheldon für ein Auslandssemester in Deutschland ist. Und das war dann da auch der Punkt, wo ich immer mal wieder ins Englische gewechselt bin, um zu hören, was er da so sagt. Weil im englischen Original redet er immer von I'm going to Germany und dann spricht er halt Deutsch mit hartem englischem Akzent, aber gutes Deutsch eigentlich. Jetzt hast du das Problem, wie machst du das im Deutschen? Das mit dem Akzenten im Gag, das würde halt wegfallen, okay. Aber sie haben sich auch zusätzlich dazu entschieden, immer wenn er im Englischen sagt, hier, das ist ja dann in Deutschland, zu sagen, das ist ja dann in Heidelberg. Weil er im Deutschen einfach die ganze Zeit davon redet, dass er jetzt halt mal für ein paar Monate nach Heidelberg geht. Und dann macht er Heidelberger Akzent, was aber doch durchaus eher so ein bisschen nach Süddeutsch und Bayerisch klingt. Und dann geht er Brezeln essen und Bier trinken und sonst was, weil Heidelberg ist ja dafür besonders bekannt.
Fairerweise, das glauben die meisten Amis tatsächlich.
Ja.
Also, du kannst in der Heidelberger Innenstadt bis zum heutigen Tag in Yen ausgezeichnete Kuckucksuhren kaufen.
Wollte ich schon immer mal machen.
Es war ein überraschender Bogen von die Amis glauben das, deswegen kannst du es dort in Yen bezahlen.
Ja, also, okay, nicht nur die Amis, aber viele Touristen, für die Deutschland irgendwie aus, keine Ahnung, München, Heidelberg, der Lorelei und vielleicht noch Berlin besteht oder so.
Was ich halt sehr beeindruckend fand, war, im Englischen spricht er halt Deutsch mit glaubwürdigem Akzent eines Englischsprachigen. Und in der deutschen Synchro spricht er halt Heidelberg wie eine Karikatur. Er spricht so eine Mischung aus ich würde sagen, bayerisch-badig, ich weiß gar nicht, ich kann es nicht genau sagen. Aber es klingt halt wie so eine Karikatur von, ich spreche jetzt mal Dialekt, damit es hier ein Dialekt ist. Und das ist richtig, das tut richtig weh.
Meinst du, wie ein Saarländer, der versucht, Hochdeutsch zu sprechen?
So ein bisschen, ja.
Wobei man ihnen Punkte dafür geben muss, dass sie sich an der Stelle überhaupt Mühe gemacht haben, den Witz irgendwie zu übersetzen, anstatt ihn einfach unter den Tisch fallen zu lassen.
Das stimmt, sie haben den einen oder anderen Wortspiel-Gag dadurch dann nochmal irgendwie reinbringen können oder haben ihn sogar komplett ausgetauscht, das haben sie gut gemacht, weil das hat mich dann auch gewundert, an der einen oder anderen Stelle so, wie konnte das denn im Original funktionieren? Ja, genau umgekehrt, das hätte im Deutschen nicht funktioniert, also haben sie einen komplett anderen Gag, der aber gut in die Szene gepasst hat, reingebaut. Sie haben es schon ganz gut gemacht, aber ja, amerikanisches Seriespiel plötzlich in Deutschland ist schwierig. Richtig fies ist, wenn du dann den amerikanischen Ton hörst, dann sehr genau hörst, wer da alles Deutsch kann und wer nicht, aber wir sind bei der falschen Serie.
Ich wollte gerade sagen, apropos forcierte Wortspiele, möchte ich einen Bogen zurück zur Stargate-Folge schlagen, nachdem ich mich schon vorhin über Buckys Aussprache des Folgentitels geärgert habe, möchte ich an dieser Stelle noch auf die plotinduzierte Tumpheit von Carter hinweisen. Ja, das ist ein zulässiges deutsches Wort. ich finde es super, wenn Carter irgendwie sagt so, hey, lass uns Jack erst erzählen, dass wir einen Ringtransporter gefunden haben, wenn wir sicher sind, dass er nicht der Gor-Ult ist. 3 Minuten später Jack über Funk, hey, ich bin übrigens nicht der Gor-Ult, den habe ich gerade mit der Granate in die Luft gejagt. Okay, wir haben übrigens einen Ringtransporter gefunden. So, Täuschungsmanöver, völlig unbekannt bei dem Gor-Ult.
Fairerweise, sie kennen Baal noch nicht.
Ja, aber trotzdem, dass sich ein Gor-Ult irgendwie unter der Tarnung als Mensch irgendwo eingeschlichen hat, hatten wir schon in 2 oder 3 Folgen.
Also, das stimmt schon, also, ja.
Oh.
Sie vertraut ihm halt doch sehr.
Ja, dann brauchst du aber nicht vorher zu sagen, so, hey, lass ihm uns das nicht erzählen, bis wir nicht sicher sind, dass er ein Gor-Ult ist.
Sie hatte die richtigen Vorsätze. Genau, er hat doch gesagt, dass das nicht ist.
Aber deshalb habe ich auch gemeint, diese Folge hätte davon profitiert, ein Zweiteiler zu sein, weil es gibt so ein paar Stellen, wo du den Eindruck hast, da waren noch irgendwie 2 Szenen mehr dabei, die wurden dann aber rausgeschnitten. Also ich fand zum Beispiel dieses ganze Auge des Tiamat-MacGuffin, bis auf die Tatsache, dass der Gor-Ult einen Grund brauchte, die Granate erstmal zu fangen, ohne sich zu wundern, gab es eigentlich keinen Grund, dass das überhaupt in der Folge drin war. Also wirklich so gar nicht.
Ja, es war halt auch. Jein, sie haben damit den Konflikt aufgemacht, dass rauskommt, dass die Russen eigentlich nur noch ein weiteres Team hinschicken, weil sie das Ding haben wollen, nicht weil sie wirklich ihre Kameraden retten wollen. Aber auch das war
hätte
so
am Rande. Irgendwas an der weiteren Kontinuität geändert, wenn sie das nicht gemacht hätten? Also nicht wirklich, hätte ich gesagt.
Nee, deswegen, also man hatte das Gefühl, es sollte kein stumpfer MacGuffin sein, sondern es sollte da auch Konflikte auftun und wie du sagst, es war dann aber irgendwie zu kurz.
Aber Peter DeLuise hat auch eigentlich nicht erwartet, dass die Szene so am Schluss mit drin ist, weil der hat eigentlich gedacht, sie nehmen eine andere.
Welche meinst du jetzt?
Die, wenn er das C4 fängt, das dann explodiert, weil er erwartet, dass man ihm das Auge zuwirft.
Ah, ja.
Weil er sich ja erst so freut, obwohl er eigentlich ja wissen müsste, wie das Auge aussieht und das ja gar nicht das Auge sein kann, was er zugeworfen bekommt.
Wissen wir jetzt eigentlich, was dieses Auge, das Tiamat, für ein Relikt ist?
Ja, nein, deshalb habe ich gesagt, MacGuffin.
Ja,
das ist halt eine große Scheibe, die wahrscheinlich irgendwas Außerirdisches tut.
Genau, weil die Russen wollen das Ding im Zweifel haben, einfach weil es wertvoll ist, während der Goa'uld ja irgendwie einen anderen Grund braucht. Ja, ich sehe dich winken.
Also, das ist ein Vorgriff, aber wir wissen ja, dass Anubis irgendwann die Augen sammelt.
Wissen wir das?
Ja, das wissen wir.
Ja.
Der sammelt
Hast du die
Augen?
Serie geschaut? Bist du ein Stargate-Schauer, Uwe?
No, ja, also manchmal.
Also Uwe, wenn es dich berührt, kann ich mich auch nicht dran erinnern.
Dass der Augen sammelt, kann ich mich echt gerade nicht erinnern.
Das ist der Grund, warum er Abydos zerstört.
Echt?
Weil er das Auge des Ra finden will. Das Letzte, ja, das was ihm noch fehlt.
Ja, okay.
Aber also muss er irgendwann auf den Also muss er irgendwann auf den Planeten zurückgekommen sein und das Auge des Tiamat unter den Ruinen ausgebuddelt haben.
Nee, der Handlungsstrang ist mir komplett untergegangen. Dass Anubis rumfliegt und Planeten zerstört, dafür braucht er keinen Grund in meinem Kopf.
Und euch ist vielleicht auch entgangen, dass wir Madook jetzt das zweite Mal erwähnt bekommen haben.
Nee, ja, das ist mir entgangen. Das habe ich tatsächlich mitgekriegt.
Was? Nochmal, ich hab beide zu sein gleichzeitig geredet.
Pascal hat es gemerkt,
beide gleichzeitig ich nicht. Was Unterschiedliches gesagt.
Genau.
Ja, deswegen.
Herrje.
Okay, was Hand hoch, wem ist es aufgefallen? Gemerkt,
allen außer mir. Wo ist er denn erwähnt worden?
Im Reich des Donnergottes.
Ah.
Der war derjenige, der Kendra quasi.
Ich bin ja viel zu ehrlich, hätte ja sagen können, natürlich wissen wir es alle, aber erklär es mal für die Zuhörenden.
Ja.
Ja, Amateur.
Es war der Systemlord, der auf dem Planeten von Kendra, Yebanna hieß der Planet, als Systemlord geherrscht hat. Und dort war sie dann im Tempel und konnte ja dann fliehen und ist dann nach Cimmeria gekommen. Und irgendwann haben sich seine Anhänger dann gegen ihn erhoben, weil er so tyrannisch war, und haben ihn dann im Sarkophag eingesperrt mit diesem Tier, nicht näher benannt, und haben ihn für immer da fressen lassen. Nur Hommage an die Mumie.
Ja, aber es ist halt schon echt fies, was sie mit ihm gemacht haben.
Das ist schon Stritt, ja.
Ja.
Wie viele hundert Jahre, worst case, lebt der da und wird gefressen, wird wieder heil gemacht, wird gefressen.
Schon fies.
Mhm.
Auch wenn er sich vielleicht verdient hat.
Ja. Und den Kokor, den man dann in der nächsten Einstellung sieht, da hat er gemeint, das war ein Hommage an Alien.
Mhm. Aber letztlich, die meisten waren ja doch The Mummy Hommages. Also, der Film ist ja auch, da ist 2 Jahre alt gewesen.
Ja, der war von 99.
Krass, wie lang der her ist.
Ja, der ist so lang her, dass es schon wieder ein Remake gab.
Ja.
Moment, war das mit Tom Cruise? Das war nicht gut. Mhm. Vergiss es, es gab kein Remake, das ist nie passiert. Ja, das war so schlecht, weil die wollten da eigentlich auch eine Kinofilmserie draus machen, aber der war so schlecht oder ist so schlecht angekommen, dass sie das dann gecancelt haben. Da ist uns zum Glück einiges erspart geblieben.
Woran man hier auch merkt, dass die Serie ein bisschen älter ist. Normalerweise datet die Serie ja hauptsächlich irgendwie so die Röhrenbildschirme im Kommandozentrum oder sowas. Aber hier war es eine Zeile eher am Rand, die mich hat stutzen lassen. Nämlich als Zukov und O'Neill sich über ihre Waffen unterhalten und Zukov dann meint so, ist das eine P90-Kernel? Und O'Neill antwortet, ja, horizontaler Stahlrahmen, 900 Stahlkerngeschosse pro Minute. Und so fühlt sich das Schmuckstück an und gibt's ihm rüber. Und ich glaube, das haben sie in den Audiokommentaren auch erwähnt, so die 2 Alpha-Mails, die irgendwie beweisen, dass sie Ahnung von Waffen haben. Und Zukov meint dann beeindruckend, obwohl ich die russische Zastava M85 vorziehe. Und O'Neill antwortet, aber die wird doch in Jugoslawien produziert, oder? Und also, ha, Jugoslawien, ja, das gab's da noch, ja, stimmt, da war was. Länder, die heute gar nicht mehr existieren, ja, ist aber halt auch schon jetzt wieder 24 Jahre her. Ich fand die Szene. Ich
habe gerade erwähnt, die P90 wird in Belgien hergestellt.
Ja. O'Neill hat aber auch nicht behauptet, dass es eine amerikanische Waffe ist. Zukov hat bei der Zastava russisch extra davor gesetzt.
Mhm. Das ist, ich wollte dich nur am Rande erwähnt haben. Nur für.
Aber ja, es ist halt so ein bisschen, wir zeigen uns mal gegenseitig, was wir für tolle Ahnung von Waffen haben, um hier zu streiten, wer hier der Boss ist. Bisschen kindisches Gehabe, aber naja.
Ja.
Ich möchte an dieser Stelle noch einen kurzen Monolog einbauen. Wer von euch wollte denn wissen, wieso man Ränge in den Militärs verschiedener Länder eigentlich so gut aufeinander mappen kann?
Das ist eigentlich ein guter Übergang gerade jetzt, das habe ich aufgeschrieben, weil in der Szene meint O'Neill ja auch noch, ja, ich habe ja hier als Ranghöchster das Kommando. Und Zukov meint dann so, ja, aber wir haben doch den gleichen Rang. Und da ist mir halt mal wieder aufgefallen, dass, ich weiß, das willst du uns jetzt erklären. Ich habe keine Ahnung, wie das in der Realität ist, aber zumindest in Film und Fernsehen ist es so, dass diese Ränge ja immer 1:1 mappen. Und ich weiß auch, dass es für die ganzen Ränge, die da haben, auch deutsche Begriffe gibt und dass es die deutschen Ränge auch gibt. Und mich hat es einfach nur mal wieder gewundert. Offensichtlich hat man sich irgendwann mal international geeinigt darauf, welche Ränge es gibt. Dann hat man sich verschiedene Worte für die Ränge ausgedacht, aber man kann zu jedem Rang in dem Land sagen, das ist derselbe Rang wie der Rang in dem Land. Erstens das und zweitens kommt dann noch dazu, gut, ich meine, die haben irgendwie Zusammenarbeit und keine Ahnung, aber es ist, sie reisen von einer amerikanischen Basis los und haben halt ein paar Russen dabei. Warum haben deren Ränge überhaupt irgendwas zu melden dort? So, ne? Aber jetzt sagst du.
Also tatsächlich.
Darf ich kurz noch einwerfen? Ja. Ich hätte auch eher gesagt, dass O'Neill das Kommando hat, weil erstens sie reisen von einer US-Basis ab und außerdem ist Jack derjenige, der im Weltraum mehr Erfahrung hat. Also von der Ding hätte ich gesagt, ihm fällt von der Hierarchie her die Kommandostruktur. Also er steht am höchsten, weil er einfach diese Seniorität hat. Und die mehr Erfahrung im Weltall und auf Außenmissionen.
Dass O'Neill im Zweifelsfall das Kommando hat, ist auf jeden Fall eigentlich die logische Regelung. Aber dass das dem Russen natürlich nicht passt, ist natürlich auch irgendwie auch klar.
Chekhov sagt am Schluss ja auch, es gab halt auch eine Einigung, dass O'Neill das Kommando hat. Das ist halt nur Zukov egal. Aber ja.
Also tatsächlich haben fast alle modernen Militärs, zumindest insofern sie europäisch sind oder in ehemaligen europäischen Kolonien irgendwie beheimatet sind, wie das bei den Amis der Fall ist, ähnliche Ränge, die auf eine lange, 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 lange historische Entwicklung zurückgehen. Warum die relativ standardisiert sind, also die ganz kurze Antwort habe ich hier geschrieben, ist irgendwie Napoleon, Inzest der europäischen Königshäuser sowie allgemein logische hierarchische Strukturen. Die etwas längere Antwort ist tatsächlich, es gibt ein paar Unterschiede. Der englische Sergeant zum Beispiel hat keine saubere Entsprechung im Deutschen. Meistens ist mit einem Sergeant das gemeint, was im Deutschen ein Feldwebel ist. In konkreten Einzelfällen können das aber auch Unteroffiziere bzw. Stabsunteroffiziere sein. Falls irgendein Militärbuff jetzt gerade zuhört, ja, mir ist bewusst, dass in dem Fall im Englischen wahrscheinlich noch ein Modifier vor das Sergeant käme, wie Staff Sergeant oder Staff Sergeant oder irgendwas in der Art. Aber ich will es auch jetzt nicht übertreiben, von daher, ich versuche in allgemeinen Plätzen zu sprechen. Ja. Bei den Offizieren ist es tatsächlich aber einfach so, dass sich gewisse Rollen ergeben, die einander ähnlich sind. Kurzer etymologischer Ausflug: Viele Befehlshaberränge haben eine Leutnant-Version, also natürlich gibt es den Leutnant an sich. Der ist normalerweise der Stellvertreter eines Captains, eines Kapitäns, beziehungsweise im Deutschen Hauptmann eigentlich. Das kommt historisch vom französischen Lieutenant, wörtlich etwa Platzhalter oder Stellvertreter, entsprechend so, okay, das ist der Stellvertreter des Hauptmanns. Der General kommt davon, dass man halt verschiedene Hauptmänner hatte, die dann in einer Kompanie zusammengearbeitet haben und dann gab es den Generalhauptmann, der halt das Oberkommando über die anderen Hauptmänner hatte. Und irgendwann wurde das halt verkürzt zu General. Da nochmal der Spaß, wir haben ja später Jack in, ich glaube, so ziemlich allen General-Rollen, die das die amerikanische Air Force zu bieten hat, nämlich Brigadier General, Major General und Lieutenant General. Der Lieutenant General kommt tatsächlich an der Stelle nicht von dieser Stellvertretergeschichte, zumindest nicht von der Stellvertreter eines anderen Militärrangs, sondern das war ursprünglich der Stellvertreter des Königs in der Armee, der Lieutenant du Roi. Man entschuldige meine grauenvolle französische Aussprache. Der war entsprechend dem eigentlichen Generalhauptmann nachgestellt, aber nicht dessen Stellvertreter. So, und jetzt war es so, dass der Stellvertreter vom Generalhauptmann war der Generalmajor, Sergeant Major General. Deshalb kommt es zu der etwas verwirrenden Geschichte, dass zwar ein Major über einem Lieutenant steht, aber ein Lieutenant General über einem Major General steht. Da ist die Reihenfolge dann genau umgekehrt, weil die tatsächlich, obwohl es das gleiche Wort ist, historisch aus zwei unterschiedlichen Dingen kommen. Ganz am Rand die Geschichte zum Thema Colonel, wenn wir schon damit anfangen. Verschiedene Leute haben sich wahrscheinlich schon irgendwie die Haare ausgerauft, weil das Colonel geschrieben wird und im Englischen Colonel ausgesprochen wird. Keiner weiß, wo das herkommt. Ich habe es heute gelernt. Die Spanier haben etwa um 1500 damit angefangen, Regimenter zu Kolonnen zusammenzufassen. Colonellas. Und deren kommandierender Offizier war dann ein Cabo de Colonella oder wurde dann halt verkürzt auf Colonella. Das englische R an der Stelle geht auf einen, ich weiß nicht, ob es ein Wortwitz oder irgendwie eine ungünstige Doppelbenennung war. Das waren Kroneinheiten, die man ursprünglich so organisiert hat. Dementsprechend nicht nur Colonella, sondern auch Coronella. Und der Anführer dann Coronel. Und dann haben sich die Engländer entschieden, hey, lass die Aussprache bei den einen klauen und die Schreibweise des Titels bei jemand anderem.
Weil so funktioniert die englische Sprache halt.
Ja, genau. Three languages in a trench coat masquerading as one. Ja, aber zurück zu der Frage nach den Abbildungen. Ein Colonel ist ein Kolonnenführer, ein Oberst, der oberste normale befehlshabende Offizier, kommandiert damit die größte permanent bestehende militärische Organisationseinheit und ist damit der höchste Rang unterhalb eines Generals, beziehungsweise der höchste Rang der Stabsoffiziere, wobei Stabsoffiziere allgemein Leute sind, die eher in der Organisationsfunktion einer Einheit dienen, als dass sie konkret an den Kampfhandlungen oder sowas teilnehmen. Wie gesagt, wenn ihm ein Militärbuff zuhört und sich gerade die Haare am Ausraufen ist, wir nehmen gerne Kommentare zur Korrektur entgegen, aber ich vermute, da könnte man jetzt alleine eine Dreiviertelstunde drüber reden.
Weil ich gerade dachte, das Colonel, also das R an der Stelle, ja, kenne ich doch wohl anders her, nämlich aus dem Spanischen mit dem Coronel. Also die haben das auch,
ja,
nicht nur die Englischen, bei denen das so ist.
Ne? Die Spanier haben, weil es halt ursprünglich um die Kroneinheiten ging, bis zum heutigen Tag das Coronel als Amtsbezeichnung.
Also hast du das eben gesagt, dass es halt, Spanisch noch kommt? Das hatte ich überhört.
Die Franzosen haben halt von den Spaniern die Kolonnenbezeichnung übernommen und haben das halt Colonel. Und weil die Engländer ja sowieso erstmal ihre ganzen Militärsachen von den Franzosen übernommen haben, irgendwann mal zwischendrin, haben sie halt bei denen die Schreibweise geklaut und bei den Spaniern die Aussprache. Super Sache. Obwohl es die Spanier komplett anders schreiben, aber dasselbe Amt meinen. Also, wie gesagt, Englisch, furchtbare Sprache. Analog Lieutenant, klassischerweise der Stellvertreter des Captains, Hauptmanns, wobei auch da lustige Geschichte, Captain kommt vom lateinischen Capitaneus, was wörtlich Hauptmann, Kopfmann heißt, also tatsächlich ist das, obwohl man es nicht meinen sollte, der gleiche Ausdruck zwischen Captain und Hauptmann, habe ich so auch noch nie drüber nachgedacht. Dass der Leutnant auf jeden Fall, wie gesagt, als Stellvertreter Lieutenant ist für fast alle Militäre der Einstiegsrang für Offiziere, wobei Offiziere Leute sind, die eine Ausbildung zum Führungspersonal heutzutage meistens in Kombination mit einer Hochschulausbildung gemacht haben, während die Ränge darunter sind Enlisted Personnel, ich vergesse gerade schon wieder, wie es im Deutschen heißt, Mannschaftsränge, genau, die halt nur eine freiwillige Meldung und eine gewisse Grundausbildung voraussetzen. Hauptmann, Captain, wenn wir es schon davon haben, als Stellvertreter ist der Grad der Offiziere, die tatsächlich eine Einheit kommandieren. Auch das lässt sich gut von hier nach da abbilden. Major, Major ist der niedrigste Stabsoffiziersrang, also zwei Stufen unter einem Colonel. Fun Fact am Rande, das kommt von Major im Lateinischen, größer, stärkender, bedeutender und hat damit den gleichen Wortstamm wie Meier, was uns heutzutage als Nachname allen Ecken und Enden über den Weg läuft, weil das dann als der größte, stärkste, mächtigste unter den Arbeitern in einem Gut, nämlich der Gutsverwalter, wurde das übernommen und war auch eine Weile lang tatsächlich die Bezeichnung des entsprechenden Rangs in deutsch-germanischsprachigen Militärs. Also man sieht, neben dem Etymologischen, wo ich mich jetzt kurz dran aufgehalten habe, es gibt einfach verschiedene Strukturen, die sich irgendwie logisch ergeben, die sagen, bis zu einem gewissen Grad brauchst du halt Leute, die direkt so auf dem Schlachtfeld anderen Leuten Kommandos geben. Und irgendwo oben drüber brauchst du halt Leute, die sich mit Strategie und dergleichen auseinandersetzen und mehr nur irgendwo in einem Zelt sitzen und Leute durch die Gegend dirigieren. Und dass die Rollen halt irgendwie Entsprechungen haben, ist relativ klar. Geht das Ganze halt hier, wenn du irgendwie halt super überspezialisierte Leute in Black Ops Gedöns hast. Die Air Force hat sowieso im Gegensatz zu den anderen Militärabteilungen fast nur Offiziere oder mehr Offiziere als der Rest, zumindest in Proportionen. Und dann hast du halt irgendwie so einen Colonel, der trotzdem irgendwie noch Feldeinsätze führt.
Yay.
Also mein Erkläransatz wäre halt auch so ein bisschen diese konvergente Evolution, sag ich mal, an der Stelle gewesen. So Militärs haben sich parallel entwickelt und haben ähnliche Anforderungen. Aber dein Punkt, den du eben ganz am Anfang gemacht hast, finde ich super schlüssig, dass in Europa halt über eine lange Zeit die Herrscherkaste halt so eine mittelgroße Verwandtschaft war und sich Dinge da halt auch einfach sehr stark durchmischt haben und Königreiche zusammengefasst, wieder zerlegt und so weiter wurden und dass dann natürlich auch Dinge sich übertragen. Auch Begriffe dann auch immer mal wieder hin und rüber gewandert sind, das ergibt natürlich total Sinn.
Ja, und wie gesagt, spätestens nach Napoleon hat auch die Hälfte der Militärs in Europa sich irgendwie nach dessen Vorbild organisiert, ja, weil das halt funktioniert hat.
Offensichtlich erfolgreich, ja.
Bis auf den Punkt mit, wir marschieren im Winter nach Moskau, aber das haben ja mehrere Leute vor und nach ihm auch schon nicht gerafft, dass das eine schlechte Idee ist. Mhm.
Ja. Aber die lernen doch einfach nicht aus den Fehlern anderer.
Nee.
Tja.
Bis heute nicht.
Und auch nicht aus ihren eigenen.
Es gibt doch dieses wunderschöne Zitat, wenn wir eins aus der Geschichte lernen, dann ist es, dass wir nicht aus der Geschichte lernen.
Ja, und damit könnten wir das Thema jetzt auf sich ruhen lassen, sonst muss ich jetzt noch ein politisches
Wasser. Nein, das wollen wir nicht,
Aber wolltest du auf die aktuellen Umfragen von heute sich beziehen?
Nein, wollte ich ausdrücklich nicht.
Bitte nicht.
Muss ich vielleicht, aber wollte ich nicht.
Wie ist denn andere Gut,
um uns hier jetzt zu retten,
Lage der Nation rein.
Bleiben wir doch einfach beim Militär. Die russischen Hundemarken sind keine russischen Hundemarken der ganzen Folge nicht. Die nicht,
das
die sie
bei
den Toten finden und auch nicht die, die sie bei den, die Russen tragen. Die sehen nämlich auch ein bisschen anders da aus. Da steht dann nämlich Russian Armed Forces auch drauf in. Na gut, das sind nicht unbedingt, ja, wahrscheinlich kyrillische Buchstaben und dann eine Nummer. Und bei den, das hatte ich hier, glaube ich, noch offen, bei den amerikanischen Hundemarken, da steht der Nachname, der Vorname, die Sozialversicherungsnummer, die Blutgruppe und die Religion drauf, was natürlich super wichtig zu erwähnen ist in deiner, auf deinem DocTag. Früher waren auch noch Angaben zum Geburtstag, der Größe, der Gasmaske und zur letzten Tetanusimpfung draufgestanden, aber das ist inzwischen gestrichen worden. Das ist wohl nicht mehr so relevant.
Die letzte Tetanusimpfung finde ich geil.
Ich fand eher die Größe der Gasmaske verstörend. Aber ja. So viel dazu. Und ich hatte noch was. Ah, und die diese schwarzen Mützen, wie nennen sich diese Kappen, die dieses russische Militär trägt? Ich habe den Namen vergessen.
Barett?
Aber ja, aber das, dadurch, dass die schwarz sind, heißt es, sie sind bei den Marines oder so, die entsprechende, die russische Entsprechung davon.
Das was ja auch gegoogelt, aber durchaus,
das ist in meinem Verlauf untergegangen, glaube ich.
Ja, was ja durchaus Sinn ergibt. Ich meine, das ist in USA, also in einem Grund.
Ich habe zu viele Tabs offen.
Dass es da die Air Force wurde, ist ja das auch ist so ein bisschen falsch. Weird.
Ja. Sei nur vorsichtig, dass kein Platz zu machen.
Was? Ich habe eben einen geschlossen. Das sind nur 78.
Ich glaube, ja, Aufnahme für heute beenden.
In dem einen Fenster. Nur in dem einen Fenster. Bitte. Wir wollen hier jetzt nicht. Wir wollen hier jetzt nicht komisch werden. Ah ja.
Du weißt schon, wo du hier bist.
Marineinfanterie, das sind die, ja, die russischen Marines, Marineinfanterie, die haben die schwarzen Kappen. So, noch ein Tab geschlossen. Puh, ich bin mutig heute. So. Next.
Ich wollte noch ein schönes Zitat reinbringen. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben, die ich ganz witzig fand. Und zwar, als Daniel beim zweiten Besuch dort versucht, die Tür zu öffnen, und Jack dann irgendwann ein bisschen genervt, da sitzt und Daniel, und Daniel von hinten, ich hab's gleich, dann sagt Jack, das haben sie vor einer Stunde schon gesagt. Daniel, wenn sie es mal probieren wollen, nur zu. Jack, Carter, packen sie das C4 aus. Daniel, Moment, 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 ich hab's gleich. ist auch so ein schöner Charakter-Moment. Daniel sagt, ja, ich bin jeden Moment soweit. Der hat wahrscheinlich das komplette Zeitgefühl vergessen, weil er sich gerade reinnerdet. So komplett in der Zone und hat ganz vergessen, fremder Planet, da sitzen irgendwelche Leute und warten, es ist mir alles scheißegal, ich bin hier am Übersetzen. Und O'Neill sagt halt, schmeiß halt C4 drauf. Nee, im Leben nicht. sehr schön auch, das war auch im Audiokommentar haben sie das erwähnt, aber ich glaube, da ging es um die erste Szene, als sie dort, nee, es war bei der zweiten Szene, als Daniel dann so da drauf rumtastet. Da meinte einer der drei in den Audiokommentaren, das ist nicht Daniel Jackson, der da gerade sucht, das ist Michael Shanks, der da gerade sucht, weil da wollten sie die Szene drehen, wo er wirklich die Knöpfe drückt und er wusste halt nicht, wo die Knöpfe sind und musste halt dann wirklich mal nachfühlen, wo was nachgibt.
Ja. Und bei der einen Aufnahme hatte der schon fast mit, war schon fast mit seinem Text durch und hat die Knöpfe einfach nicht gefunden.
Oh je.
Und dann mussten sie ihn halt nochmal. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Lass es mich abhaken, damit ich.
Es gibt offensichtlich babylonische Gua'uld. Ja. Außer, dass die jetzt hier am Rande vorkommen. Also, wir haben es ja sonst hauptsächlich mit Ägyptisch.
Ja, aber das wissen wir doch schon von Omoroka.
Stimmt. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Und ich habe noch. Audiokommentar für unseren Podcast von Christians Videostream winkt uns gerade eine Katze. Ich dachte noch, als irgendwie es hieß, oh, dann wissen wir, welches Schicksal ihn ereilt ist. Da dachte ich so, welches Schicksal, warte mal, wie hieß er? Marduk, welches Schicksal Marduk? Ah, ja. Genau, da dachte ich da noch dran, aber jetzt, wo du sagst, klar, natürlich bietet es sich ja wirklich hier wunderbar an. Jetzt habe ich hier eine Katze im Bild, danke. Die Podcast-Katzen sind wieder sehr aktiv heute. Die Podcast-Katze hat hier auch die Tür geöffnet. Ah.
Natürlich hat sie das. Ist ja auch ihre Wohnung oder ihr Haus.
Ja, wie so ein Hai, der durchs Bild schwimmt.
Dodo, Dodo, Dodo.
Ja, die Bilana hat leider hier die Tür geöffnet, was ein bisschen ungünstig ist, weil kleine Kinder hier im Haus versuchen zu schlafen und eventuell gestürzen, wenn ich zu laut labere. Deswegen ist die Tür eigentlich mit Absicht zu hier.
Oder lache.
Oder lache.
Das hier zum Glück äußerst selten.
Das ist ja eine trocken ernste Angelegenheit hier.
Ja, ja, das ist auch so eine ernste Folge. Schön ist auch der Moment, wenn Jack dann Daniel damit aufzieht, weil Jack ja die Tür nicht aufkriegt oder das noch nicht rausgefunden hat. Und
das russische Team ist wohl da drin.
Ja, das russische Team hat es aber ganz einfach geschafft. Ja, aber wir wissen nicht, wie lange das russische Team gebraucht hat. Außerdem war einer davon ja ein Experte. Und ein anderer war Peter DeLuise.
Der hat gecheatet, schön, der kannte das schön, Skript.
Einer war Experte und der andere Peter.
Aber Daniel hat das auch sofort entsprechend aufgefasst. Also Neil sagt hier so, die Russen haben es geschafft, das zu übersetzen. Daniel so, ja, ja, ich bin auch kurz davor.
Stress mich nicht.
Generell so ein bisschen schnippig in dieser Folge. Hier, als Sam irgendwie zu Neil kommt und sagt, Sir, wir haben ein Problem. Und Jack antwortet mit, wir haben eine Menge Probleme, Carter. Drücken Sie sich ein bisschen deutlicher aus. Übrigens auch was, was im englischen Original nicht ganz so schnippig rüberkam, aber dadurch war es im Deutschen ein bisschen witziger.
Ja. Die hatten einige gute Dialogstellen in dem Ding, auch wenn sie wenn sie dann zum Schluss sind, nur noch Daniel und der russische Offizier in dem Raum sind und der hört dann, den hören sie irgendwas im Hintergrund und der Russe geht dann da drauf zu und Daniel, ja, gehen Sie ruhig alleine in diesen dunklen Gang und lassen mich hier alleine zurück in diesem dunklen Raum. Ich glaube, Michael Shanks ist mit diesem Spruch gekommen, der stand nicht im Skript. So habe ich es jedenfalls in den Audiokommentaren verstanden, aber das muss nicht stimmen.
Hm. Passt aber.
Wollten halt alle Klischees von so Filmen abhaken oder so.
Ja. Ja, also feststellen irgendwie, als wir den Streit darüber haben, dass die Russen ja eigentlich nur für das Auge da sind, meint Jack dann ja auch, das hier sollte eine Rettungsmission sein. Und Tirk dann ganz trocken, ich glaube, hier gibt es niemanden mehr zu retten. Und Daniel, das würde ich nicht sagen. Und schaut so ein bisschen in die Runde so, hey, wir sind hier eingeschlossen.
Wir müssen gerettet werden.
Nett wär's zumindest.
Ja, und sie haben auch, Entschuldigung.
Nein, du, mach nur.
Und sie haben auch wieder so eine Creature-POV eingebaut. So kannst du natürlich so einer Kreatur auch Zeit im Film geben, ohne dass du sie nochmal explizit zeigen musst, wo es nochmal teuer gewesen wäre, wenn du irgendwie so ein Prop hättest bauen müssen oder CGI, mit CGI irgendwas basteln müsstest. Mhm. Und so kannst
einfach
du
einen Filter vor die Kamera legen,
aus der Sicht von der Kreatur machen. Einmal haben sie es ja gezeigt, wie sie dann so die Wand hochklettert. Das hat er dann gesagt, war eine Anspielung oder so auch auf Jaw, auf der weiße Hai, da haben sie das ja auch gemacht. Da gibt's ja dann auch die Sicht aus der. Ich habe den Film immer noch nicht geguckt.
Ich habe ihn auch noch nie gesehen.
Gucke nur schlechte Hai-Filme. ja, da gibt's wohl auch dann diese Creature POV. Und sie haben dann quasi dieses, so ein Insektenauge drüber gelegt. Dann hat er gemeint, es wäre aus The Fly, aber das hat mir nichts gesagt. Das stimmt, das ist super bekannt, aber ich bin. Das
die Fliege?
Ja.
Okay, das ist aber, ist es Sci-Fi und bist jetzt hier nicht so Sci-Fi-affin, aber.
Was soll das heißen?
Nee, aber das ist ja wirklich sehr frühes Sci-Fi, das überall immer und immer wieder referieren. Du kannst ja quasi keine Cartoon-Serie gucken oder sowas, ohne dass da eine Szene vorkommt, die du dann nicht verstehst.
Ja.
Das ist sehr popkulturell verankert und immer wieder angespielt worden. Krass.
Das ist also vorübergegangen.
Ich habe den, glaube ich, auch nie gesehen. Ich habe das auch nie gelesen, aber ich kenne die Idee. Aber irgendeine Verfilmung habe ich mal gesehen davon, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube, der berühmte Film, auf den alle referenzieren, habe ich gesehen, als ich zu jung dafür war. Ich habe aber auch mit 13 oder 14 E's geguckt. Manche Filme hat man einfach zu früh geguckt.
Ich habe den nie geguckt. Ich bin auch kein Fan von Stephen King. So, jetzt ist es raus.
Von seinem Werk oder von der Person nicht?
Ich habe anderthalb Bücher von ihm gelesen.
Okay.
Also das eine war, da habe ich dann auch den Film zugesehen. Das ging mit einem Flugzeug, das irgendwie in eine andere Dimension geflogen ist. Und irgendwie waren alle fast keiner. Es war nicht Lost.
Du meinst Langolias?
Ja, genau das. Das habe ich
der
gelesen.
Der ist super.
Ich glaube, ich habe den Film gesehen.
Da kenne ich nur den
das
Film.
Das Buch war auch okay.
Ja.
Das fand ich ganz, ganz so gut. Und dann habe ich das Fenster, das geheime Fenster oder so angefangen. Aber da habe ich es dann nur bis zur Mitte geschafft. Da habe ich das Interesse verloren und ich habe es nie wieder angefasst. Stephen King, Horror ist auch nicht mein Genre.
Stephen King ist ja auch so sehr in der Popkultur. Wir schweifen gerade wieder total ab.
Ja.
Passiert uns ja sonst so selten.
Ich würde gerade sagen, ich habe mal irgendeine Comedy-Sendung gesehen, wo sie wirklich so einen kompletten Gag-Reel draus gemacht haben auf Anspielungen auf Stephen King. Irgendwie so zwei Typen laufen entlang und tragen ein Fenster und fragen, wo es zum Herrn Hof geht. So Sachen halt. Ja, genau. Es war wirklich irgend so eine Sketch-Sendung und die hatten dann so 5 Sketche hintereinander, die im Endeffekt als Pointe immer hatten, dass das, was da gerade passiert, eine Anspielung auf einen Stephen King-Roman ist. Das, ja. Stargate. Irgendwas war gut, mit Stargate weiter. Heute, gell?
Ja, wir sind in einem Stargate-Podcast.
Wir hatten es eben nur kurz am Rande, hier von wegen Budget und so weiter. Das komplette Innenset dieser Pyramide ist ja eigentlich einfach nur das Set eines Hatak, in dem sie da rumlaufen. Sie haben es ein bisschen dunkler gemacht, ein bisschen Geröll hingeworfen, ein bisschen Staub verteilt und haben gesagt, da ist jetzt eine Pyramide.
Zikorat noch aus dem Inventar genommen.
Zikorat. Genau.
Zikorat. nee, aber das ergibt halt insofern halt auch Sinn, dass die Hataks ja auch aufgebaut sind als Pyramide und eine Anspielung und die ganzen Räume und Kammern. Ja, aber die Hataks sieht aus wie eine ägyptische Pyramide, das meinte ich halt. Ne?
Wie die Wände, von dem Winkel der Wände hätte man das erahnen können.
Und der Sarkophag, in dem Marduk liegt, das ist halt einfach das Peltak, also das Kommando. Yes.
Kommandoraum.
Da wo sie Brücke, da wo sie so ein Raumschiff fliegen. Das Set haben sie dafür einfach genommen. Somit haben sie natürlich das Budget klein genug gehalten, wenn hier kein, also das Set musste nur umgebaut werden, aber nicht neu.
Klein
gebaut.
Genug heißt $300.000 zu und, damaligen.
Ja. Ich muss aber auch sagen, die komplette Szenerie ist dermaßen dunkel, die hätten das auch in irgendeiner Garage drehen können. Ich glaube, ich hätte nicht viel Unterschied gemerkt. Also ich weiß nicht, ob sie wirklich ein Set gebraucht hätten, um diesen Raum darzustellen.
Wir waren verdammt stolz auf dieses Set.
Ja, gar nichts dagegen, aber hätten sie so ein paar Wandstücke und Geröll irgendwo in eine Garage gestellt und hätten dort so dunkel gefilmt, ich hätte es auch gefressen. Also
was ich krass finde, ist, wieso war es billiger, dieses Set neu zu verwenden, wenn du doch alle Wände neu gestalten musst?
Sie haben die Wände ja nicht neu gestalten.
Hä? Wenn es vorher das Hatak-Set war, dann hat das normalerweise doch lustige Goldpanels und solchen. Hier war jetzt alles gemauert.
Ja.
Das stimmt.
Ja, da reicht ja einfach ein bisschen Staub drauf.
Das wegen 300.000.
Ja, nee, lass mich nicht ein bisschen Stein drauf werfen. Du musst ja die Konturen, die Textur der Wände ist ja eine völlig andere. Wenn
sie
du normalerweise
Wände vor die
Goldpanels
gestellt.
Mit Hieroglyphen und Zeug hast und jetzt Backsteine mit erkennbaren Backsteinen.
Was genau vom Set haben sie überhaupt verwendet, ist die Frage.
Ja, die
Stützstruktur, die hat die Wand
wahrscheinlich,
hält.
Ja. Wahrscheinlich. sonst macht ja nichts Sinn.
Ja, keine Ahnung.
Also ich meine, du kannst schon so diese...
Was
ja.
Wahrscheinlich haben sie das Set genommen, so wie es da stand und haben dann Styropor davor geklebt, das dann aussieht wie...
Wahrscheinlich, ja.
Sie haben Styropor geklebt vor Styropor.
Ja, ich meine, das ist ja eh alles ein bisschen enger in dieser Pyramide. Zikkurat. Ja.
Eben. Passt schon.
Ja.
Ah, die russische Soldatin, die war eigentlich ja ursprünglich als männlicher Charakter geschrieben, deswegen steht auch im Abspann noch Lieutenant Tolinev. Oh, ich krieg heute keine. Also ich kriege die russischen Namen heute irgendwie nicht zusammen.
Tolinev war statt Tolinev.
Ja, nein, andersrum.
Also umgekehrt.
Ohne A.
Ja.
Ja.
Wie teilweise im englischen Original auch. Da sprechen sie es nicht immer konsequent aus. Das haben sie im Deutschen besser hingekriegt, tatsächlich, ausnahmsweise mal. Da waren sie konsequent mit dem A.
Ja, die haben die nämlich dann erst während dem Dreh darauf hingewiesen, dass bei den weiblichen Namen hinten A angehängt wird.
Dumm gelaufen.
Wobei ich das spannend finde, das ist eine Sache, die weiß ich heute als Mensch, der kein Russisch spricht oder zumindest nicht mehr als Nastrovje, Da und Njet. Weiß ich das, dass die russischen Nachnamen an das Geschlecht angepasst werden? Aber es würde mich interessieren, ob das in den 90ern auch schon so allgemein Wissen war.
Puh. Gute Frage.
Offiziell nicht.
Vor allem in den USA.
Die USA dachten ja noch lange, dass jemand anders regiert, also so mit Schnauzer. Auch heute noch.
Also. Ach so.
Würde ich nicht ausschließen, dass das Wissen dort noch nicht bekannt war, aber dadurch, dass sie ja diese russische Übersetzung machen mussten, dass es dadurch spätestens aufgeschlagen ist.
Ja, und dass sie halt auch Russen oder russischstämmige Menschen hier zum Schauspielen da hatten, ne?
Das kommt noch oben
drauf. Die werden es mit Sicherheit bemerkt. Wahrscheinlich ist deswegen beim Dreh aufgefallen, weil irgendeiner der Russen gesagt hat, so, dieser Name ergibt keinen Sinn. Mein Russisch ist noch schlechter als das vom deutschen Synchronsprecher. Ich sollte das lassen. Aha. Tut mir leid.
Ja. Du hast es immerhin bemerkt.
Ja. Es war ein Versuch wert, aber es ist eigentlich immer cringe, wenn man das versucht zu machen. Man sollte es nicht tun.
Noch schlimmer ist, wenn die Französisch versuchen, glaub mir.
Aber bei der englischen Tonspur steht auch nicht unten drunter die Übersetzung von dem, was die sagen, oder? Weil ich habe bei irgendjemandem gehört, da stand Russian speaking oder sowas, genau. Also dass die Russisch sprechen.
Weil ich wollte wissen, als sich Zarkov verabschiedet hat von seinen Leuten vor der Abreise, meint O'Neill ja auch noch so, hey, was habe ich hier gerade verpasst? Und dann dachte ich so, na, ich kann ja mal einen Untertitel anmachen, ja, speaks Russian, danke.
Das wusste ich auch schon.
Hast du rausgefunden, was er gesagt hat?
Nee.
Ich kann es dir sagen.
Oh ja, gerne.
Der hat gesagt, it means stay information, if you get separated, maintain contact on channel 3. Witzig ist auch das, was er sagt, wenn sie sich es ist zu spät.
Du meinst im Besprechungsraum?
Im Konferenzraum, ja, wenn sie sich im Besprechungsraum treffen.
Mhm. Bevor sie reinkommen, meinst du?
Ja, bevor sie reinkommen. Ah ja, the strongest country in the world, and they can't make a decent coffee.
Das habe ich sogar verstanden, bevor ich das nachgelesen habe.
Ja, irgendwas mit der Bemerkung, dass der Kaffee schlecht
irgendwas
ist.
Irgendwas war im Kaffee, genau, aber den Rest hätte ich nicht verstanden.
Ja, so die Kaffeetrinker-Fraktion, die merkt das immer sofort.
Dass der Kaffee gedisst wird, spürt man dann, ja.
Ich trinke keinen Kaffee und ich habe das gemerkt. Mhm. Ach ja, und ist euch das Abzeichen von den Russen aufgefallen?
Nein.
Nein.
Das ist quasi so eine 3, eine B und eine 1. Und das heißt quasi Svednie Vratra oder so, was quasi SG1 in Russisch ist. Also SG1 und SG1 machen sich auf den Weg zu dem anderen Planeten, um Wissenschaftler zu retten.
Ja. Aber du hast ja gerade mit der Szene, bevor sie dann in den Raum kamen, da kommt ja dann auch Hammond rein und begrüßt. Ah Gott, wie Gentleman im Englischen. Im Deutschen ist es ein bisschen komisch, aber funktioniert auch. Aber im Englischen sagt er ja so, herzlich willkommen, Gentleman. Und O'Neill dann so, and Lady, there's a Lady. Ob das da eine Anspielung drauf war, dass das kurz vorher erst entschieden wurde, dass da eine Frau besetzt ist und sie das noch als Gag eingebaut haben? Ich hab nicht verstanden, warum man da draußen so einen blöden Gag macht, aber wahrscheinlich ist es immer noch so auf, wir sind hier in den Anfang 2000ern und dass hier Frauen sind, das ist der General halt noch nicht gewöhnt oder so.
Hm. Nochmal kurze Korrektur meinerseits zu dem, was ich eben gesagt habe. Die 3 ist der kyrillische Buchstabe Z und das B ist das kyrillische Buchstabe für V, also ZV1. Oh, die Eis heißt Odin oder so. Ich weiß nicht, ich spreche kein Russisch. Also die sind quasi auch SG1.
Wer übrigens aber Russisch kann, offensichtlich ist der Gurgult.
Ja gut, nachdem er Zugriff auf das Wissen seines Hosts hat.
Es war tatsächlich einer der selteneren Fälle, nämlich, dass ich mir was notiert hatte als irgendwie, warum ist das so? Und dann höre ich den Audiokommentar so, da erklären sie es.
Das gibt ja auch Sinn.
Ja, es ergibt total Sinn. Ich habe mich gewundert, dass er, wenn er in dem Russen drin ist, dann halt weiterhin Englisch mit diesem russischen Akzent spricht. Weil warum sollte er noch einen russischen Akzent sprechen, wenn der Geult jetzt spricht? Und das haben sie im Audiokommentar auch diskutiert und sind dann auf den smarten Punkt gekommen, naja, woher soll er denn Englisch kennen, wenn nicht aus dem Hirn des Wirtes? Und im Hirn des Wirtes klingt Englisch so. Ja, passt. Kann man gut erklären. Bin ich tatsächlich nicht selbst drauf gekommen. Gebe ich zu.
Ich habe zwar gesagt, die hatten einen Experten dabei und Peter DeLuise, aber ich habe das nicht mehr weiter ausgeführt.
Darf ich gerade, bevor du weitergehst, ist mir gerade eingefallen zu dem Punkt mit dem russischen Akzent. Ja. Eigentlich wollten sie nämlich, dass er keinen russischen Akzent hat. Also wenn der Gua'uld übernimmt, soll der russische Akzent weg sein. Und das haben sie nicht hingekriegt, weil der Schauspieler halt Russe ist und der das halt nicht akzentfrei hinbekommen hat. Und dann haben sie sich halt die Erklärung zurechtgelegt, dass es ja Sinn ergibt, dass der Gua'uld das halt auch nicht besser kann. Und damit waren sie dann zufrieden. Das war die Herleitung. Entschuldigung. Ja, jetzt darfst du. Ich wollte nur das jetzt gerade noch abschließen, bevor wir jetzt zum nächsten Thema gehen.
Kein Problem. Moment, wo war ich? Ah ja, die hatten einen Experten dabei und Peter DeLuise, weil wenn sie im Besprechungsraum sind und man sieht dann das Team, was vermisst wird, sehen wir ja ein paar Fotos und das ist dann das Bild von Dr. Alexander Britzky, also der ganz rechts. Das ist quasi ein Cameo-Auftritt von Doug McLean, der ist der Art Director am Set. Und dann sehen wir noch Valentin Kerensky, der wird dargestellt von einem Bild von Peter Wusti, der ist Kameramann und auch zum Teil Regisseur dann in späteren Folgen. Und das habe ich einen vergessen. Ich habe einen vergessen, oder? Das waren vier Bilder, aber ich habe hier gerade nur drei Namen. Oh, die hatten es auch erwähnt, aber ich habe es nicht mehr im Kopf.
Falls ihr, du hast einen Satz angefangen.
Das irgendwo aufgeschrieben hattet. Ihr hattet auch vorhin irgendwo im Pad irgendwie rumgedreht.
Ach so.
Aber ihr hattet auch nur die.
Ich nur von drei Menschen.
Genau, wir hatten auch nur drei, deswegen.
Ah, okay. Gut. Aber es sind alles Leute vom Set, von denen Bilder gezeigt wurden.
Auch wieder ein sehr smarter Weg, irgendwie auch mal so Behind-the-Scenes-Personen reinzubringen, ohne dass sie schauspielen müssen. Ja. Gut gelöst.
Funktioniert gut.
Stefanie, wie schaut's denn
ja.
Ich wollte gerade fragen, wie es mit deinen Notizen aussieht. Wie viele Seiten hast du noch?
Schwer zu sagen. Ich habe für das Product Design von der Episode, dieses Team hat den Leo Award gewonnen. Oder waren die nur mehr nominiert?
Nee, die
haben den gewonnen.
Ja, diesmal haben sie ihn sogar gewonnen.
Und Peter Wusti, der war für die Kameraarbeit für die Episode nominiert. Aber er hat nicht gewonnen. So. Dann gab es noch in den Audiokommentaren Hintergrundinformationen zu diesem Tier. Weil es stirbt ja dann und dann fällt es von der Decke runter auf Carter drauf. Da haben sie in so ein Beanbag auf ihre Schulter fallen lassen. Und was haben sie gemeint, als sie sich den Director's Cut dann angeschaut haben? Ist eine von den Mitarbeiterinnen so erschrocken an der Stelle, dass sie richtig einen Satz gemacht hat. Aber nein, worauf ich dann eigentlich jetzt hinaus wollte, dieses Tier, wenn es dann auf dem Boden liegt, da liegt dann wirklich was auf dem Boden, quasi so ein Stückchen Fleisch, das sie eingepackt haben in Greenscreen grün. sodass dann Tiag auch wirklich irgendwo reinstechen und was aufschneiden konnte. Das, was man dann sieht, ist so ein bisschen das Fleisch und der Rest ist so ein bisschen CGI gemacht. Sieht an der Stelle auch manchmal ein bisschen unschön aus.
Besser als das, der Außenshot.
Ja. Das ist auch die einzigste Stelle, wenn Tiag mit dem Messer reingeht, da sieht es etwas unschön aus. Aber ansonsten finde ich das CGI-Tier ganz, ganz gut gelungen. Ja, so dass er dann halt quasi mit seinem Messer in das Fleisch reinschneidet, damit sie das auch besser darstellen konnten. Yay. Lebensmittelverschwendung, aber ja, okay. Das hatte ich mir auch irgendwo aufgeschrieben. Moment, lass es mich, ja. Okay. Habt ihr nichts mehr?
Nein.
Oder?
Ich bin ziemlich fertig für heute.
Ich hätte noch. Du hast dir wieder viel zu viel für den Schluss aufgespart.
Gar nicht, aber.
Mach dir nur weiter. Wir gehen in der Zeit schon mal Bier trinken.
Ich
bin
noch dabei.
Ach so. Ja, gut.
Bei den Audiokommentaren fand ich den Kommentar auch lustig, dass sie gemeint haben: Ach ja, man sieht ja immer so Sand von oben, von der Decke runterrieseln. Das waren dann irgendwelche armen, unterbezahlten Mitarbeiter, die dann nach oben geschickt wurden und die dann so Sand runterregnen lassen mussten. Und dann sind die Schreiberlinge hin und wieder mal reingekommen und haben gesagt, boah, das sieht ja echt gut aus. Und dann wurden sie von allen böse angeguckt, weil die Schauspieler sich immer beschwert hatten, dass sie irgendwie Sand ins Auge bekommen haben. Ich fand das lustig.
Sie haben sich halt sehr eingeschossen auf Planeten mit Sand. Ha, 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 ha,
eine sandige Anwendung.
Entschuldigung, auf Kommando geht das nicht besser. Ich habe letztens 10 Minuten zugehört beim Versuch, wie Johannes Wolf versucht zu lachen auf Kommando. Das war sehr witzig wiederum.
Der kann das ja.
Der kann das auch, ja. Aber es hat auch ein paar Anläufe gebraucht, bis es nicht gekünstelt klang.
Ja, aber er kann es ja trotzdem.
Ja. Das würde ich mir niemals absprechen.
Er weiß, was er tut.
Ah ja, und eine Frage habe ich mir noch gestellt. Wenn die in Teams unterwegs sind und Tiag mit dem russischen Colonel unterwegs ist und Jack sagt, antworten Sie gefälligst und der sagt nichts und Tiag sagt dann, du widersetzt dich einem Befehl. Und warum greift er nicht mal kurz zum Funkgerät und sagt, der tut dumme Dinge? Ich meine, es hilft nichts, aber Jack ist wenigstens dann informiert, dass er dumme Dinge tut und dass Tiag ein Auge drauf hat.
Na, der Tiag kritisiert ihn dafür, dass er das tut, aber er ist halt kein Snitch. Nicht sofort. Er wartet mal ab.
Tiag tut halt Tiag-Dinge.
Gut, ich bin fertig.
Du bist fertig?
Das klang sehr kapitulierend gerade. Gut, ich bin fertig. Komm, jetzt machen wir hier einen Sack zu. Keine Lust mehr hier.
Was?
Wieso hat Marduk einen Schild?
Warum nicht?
Das gehört ganz zur persönlichen weg. Standardausrüstung.
Nein. Backhaul jetzt mal. Backhaul zu der Episode, wo Apophis zum ersten Mal sein persönliches Schild auspackt und Tiag denkt, was?
Bei den das kenne
ich ja gar nicht. Genau, die Nox-Folge. Wo sie dann auch einmal sterben. Prost, Daniel stirbt da auch mal schon mal. Haben wir schon getrunken, alles gut.
Und ja, aber
die Technologie ist entweder relativ neu oder super geheim. Das steht auch so im Stargate-Wiki.
Oder Apophis und Kronos hatten sowas halt nicht.
Apophis hat es doch.
Ja, vorher nicht.
Aber erst später.
Apophis und Kronos hatten das
der
nicht
als Tier für sie gearbeitet. Der hat dann vielleicht aus seinen Fehlern gelernt.
Dann du meinst,
das wurde dann erst erfunden, als Tier gemeutert ist und hat, dann haben sie gesagt, gib mir mal die neue Technologie, die ihr so im Petto habt für schon was. Und
ja, nicht neu erfunden, sondern dann hat er sich das zugelegt.
Vielleicht hat Apophis auch das Schild nie einsetzen müssen, während Tier für ihn gearbeitet hat, weißt du? Vielleicht ist er dann nie in so eine dumme Situation gekommen, das Schild zu brauchen. Es gab ja niemanden, der dumm dafür genug war, ihn anzugreifen. Persönlich.
Dafür wird es aber sehr wahrscheinlich mittlerweile eingesetzt. Also. Aber gut. Mich wundert es trotzdem, dass er es hat.
Niemand so hat es gewagt, Dinge auf ihn zu werfen. oder ihn irgendwie abzuschießen.
Ich wollte gerade sagen, Dinger auf ihn werfen ging ja da noch. Das ging ja erst viel später nicht mehr.
Ja, das war erst
bei aber das hat sich ja keiner getraut. Er war doch ein Gott. Niemand hat es in Frage gestellt, bevor T.I. gesagt hat, am Arsch, nicht mit mir.
Niemand, von dem wir wissen.
Gut, nicht in den Worten, aber
Tiag, aber nicht in den Worten, ja. Ja, das mit dem Körperschild, ich habe es im Stargate-Wiki auch gelesen. Mir ist es gar nicht bewusst gewesen in dem Moment, dass das ja irgendwie da, keine Ahnung, wie lange hätte rumliegen müssen. Aber ja, es also kann natürlich. Die
Akkulaufzeit von einem Nokia-Handy ist schon gut, das muss man ja schon sagen.
Ja gut, ja. Das,
das muss ja auch nicht so viele Dinge können.
Es kann lange, es kann lange benutzt werden. Ja, also für mich passt es aber schon. Ich meine, nur weil Tiag, wir reden hier über eine Zeit, in der Tiag noch regelmäßig sagt, die Magie der Götter, die ist ein Buch mit 7 Siegeln für mich oder so. Dass Tiag eventuell diese Technologie noch nicht gesehen hat, heißt nicht, dass sie nicht bei anderen Goa'uld-Lords schon bekannt ist. Und Apophis hatte das vielleicht wirklich neu, während andere das vielleicht schon länger verwendet haben. Wer weiß.
Das heißt, Apophis hat schon lange nicht mehr bei Amazon für Goa'uld bestellt oder so. Und
ja. Das Larvenprogramm ist Set. Jetzt haben wir es aber, oder?
Denke.
Wunderschön. Ich
hoffe. Wüsstest du mich jetzt gerade nichts mehr, außer zu erwähnen, dass wir jetzt zum ersten Mal Colonel Chekov gesehen hatten und der nach Pavel Chekov benannt wurde. Das haben wir, glaube ich, jetzt noch on tape noch nicht.
Ah, der wurde nach Pavel Chekov benannt?
Ja.
Ah. Ja, du hattest
der hatte in der Folge noch keinen Namen.
In dieser Folge hatte noch keinen Namen, das kriegt er erst.
Der wird nach Pavel Chekov benannt geworden werden sein. Ja, zeitreisenden Grammatik ist schwierig. Hallo, Belana. Ja, Pavel Chekov. Das ist eine schöne Referenz, die finde ich gut.
Ja. Direkt mal zweimal Star Trek in einer Folge. Das hält nicht lange oben.
Was, dass ich die Katze vom Schreibtisch runterwerfe, könnte eventuell nur temporär eine Lösung sein. Überraschung. Wir haben einen Kommentar von Mira zu unserer letzten regulären Folge, nämlich Chaka. Ich weiß nicht, wo wir das gesagt haben sollen, aber irgendwo kann man wohl raushören. Ist auch schön, dass keiner von uns sich die Mühe gemacht hat, die Folge nochmal zu hören, um rauszufinden, auf was sich Mira bezieht. Angeblich haben wir dort erwähnt, wir planen keine weiteren 100 Folgen mehr. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe heute Mittag gerade beim Mittagessen noch mit Annemarie da drüber geredet, wie lange wir diesen Podcast schätzungsweise noch machen werden, damit wir mit allem durchkommen. Das dauert noch. Mira hat geschrieben, euch allen eine erholsame Zeit zwischen den Jahren, einen guten Rutsch ins neue Jahr und so weiter. Also es war am 30. Dezember, dass er geschrieben hat. Aber was heißt, ihr plant keine weiteren 100 Folgen mehr? Allein SG1 hat 214 und dann sind da ja noch SGA, SGU und, auch wenn ich es nicht wahrhaben möchte, Stargate Origins. Euren Podcast dazu könnte und ich im Infinity. Gegensatz... Ja, euren Podcast dazu könnte ich im Gegensatz zu SGO bestimmt ertragen. Und wenn ihr das alles geschafft habt, gibt es hoffentlich eine neue Serie. Ganz ehrlich, wenn wir das geschafft haben, sind wir irgendwie Mitte 50, alle so plus minus. Und mal gucken, ob wir dann noch Bock haben, weiter über irgendwas zu
podcasten. Sprecht nur für euch. Sprecht nur für euch.
Was? So viel jünger bist du nicht als wir.
Ich wollte gerade sagen, Stefanie ist dann halt
das nicht,
Anfang 50.
Genau, oder das plus minus, sag ich. Wie das
auf Frauensprech heißt, 29 mit 21 Jahren Erfahrung oder so.
Ja, also keine Sorge, Mira, wir machen den Bums hier schon noch fertig. Wir haben auch vor, auf jeden Fall noch Atlantis und Universe. Also, was heißt, wir haben noch vor? Wir haben nie gesagt, dass wir das nicht vorhaben. Es dauert ja noch ein bisschen, bis wir da hinkommen.
Falls und solange, einfach dreckig gelogen.
Genau. Und ich behaupte einfach mal, solange mindestens zwei von uns Bock haben, noch weiterzumachen, wird es den Podcast auch noch geben. Wenn es nur einer ist, wird es vielleicht schwierig. Man kann auch eine Stunde monologisieren, aber das ist dann schon anstrengend. Nee, machen wir schon weiter. Apropos Kommentare. Ich habe heute, wirklich heute, herausgefunden, dass uns Leute auf Spotify kommentiert haben. Ich wusste nicht, dass Spotify eine Kommentarfunktion hat.
Ja?
Ich bin kein Spotify-Nutzer. Man kann auf Spotify bei Podcasts wohl kommentieren.
Aber ich glaube auch noch nicht so lange. Das hatte ich, glaube ich, gehört. Dass
ich habe dann auch mal gesehen, weiß, dass wir
bei Spotify.
Ja, genau. Wir haben ja bei Spotify auch 117 Abonnenten. Das war mir auch nicht so bewusst. Vielen Dank an alle, die das hören, die Spotify nutzen. Also ich habe normalerweise nur unseren eigenen Feed im Blick. Spotify unterscheidet sich durch andere Verzeichnisse halt vor allem dadurch, wenn ihr uns über Apple Podcasts oder sonst wo irgendwo findet und dann unsere Folge runterlädt, dann geht unser Counter auf unserem in unserem Feed, in unserem WordPress geht da hoch. Spotify lädt sich die Folge einmal runter und verteilt die dann selbst. Das heißt, wenn 1000 Leute bei Spotify unseren Podcast hören, kriegen wir davon erstmal nichts mit. Außer wir gucken ins Backend für die Podcaster bei Spotify, was ich zum ersten Mal seit locker einem halben Jahr gemacht habe heute. ich habe den Spotify-Account nur für dieses Podcasters-Backend, weil hallo Sarah, falls du das hörst, deinetwegen haben wir überhaupt diesen Podcast jemals bei Spotify eingestellt, weil du gejammert hast, dass du keinen anderen Podcast-App-Catcher benutzt. Der hat nicht gejammert, der hat sich nur bedankt irgendwann, dass wir jetzt auch bei Spotify sind und es ihm einfacher macht. Also ja, wir sind ja froh für alle, die uns hören, auch auf Spotify, nur wir haben das nicht so im Blick, was bei Spotify abgeht. Die Kommentare sind aber alle schon für Staffel 1, 2, 3. Es hat schon lange keiner mehr dort kommentiert, deswegen werde ich darauf jetzt nicht eingehen. Aber ich gelobe Besserung, wenn ihr da jetzt kommentiert. Ich wünsche mir, dass ihr auf unserer Homepage alle kommentiert, das macht's einfacher. Aber ich werde jetzt in Zukunft auch zwischendurch mal bei Spotify in die Kommentare gucken, um zu sehen, wenn da was passiert. Alle, die dort kommentiert haben und traurig waren, weil wir nicht drauf eingegangen sind, wir haben nicht gewusst, dass dort Kommentare existieren. Tut uns leid. Gut, ansonsten haben wir, glaube ich, nichts mehr inhaltlich zu erzählen, sondern verweisen auf, wir hören uns in 14 Tagen nochmal und dann gehen wir aus dem Tempelgrab wieder raus und reden über die Tolaner, nämlich in der Folge Der Kampf der Tolaner. Ich mag die Tolaner, ich freue mich schon auf die Folge. Ist nicht meine Lieblingsfolge, aber...
Du magst, dass die Tolaner sterben?
Na, den Teil finde ich doof, aber naja. Reden wir in 14 Jahren drüber. In 14 Jahren, nee, Tagen. In 14 Tagen reden wir darüber. In 14 Jahren reden wir vielleicht, wenn wir das Wrap-up für den gesamten Podcast machen, drüber. Ja. Habt ihr noch abschließende Worte?
Jetzt kommt keine neue Serie.
Das ist natürlich immer noch das große Ding. Habt ihr gesehen, Chris Judge hat eine Idee gepitcht?
Ja, ich glaube aber erst, dass irgendwas draus wird, wenn
das auch wirklich sehe. Das heißt ja nicht, dass die da was machen. Es war ja
schon vor langer Zeit gepitcht.
Es war ja eine Achterbahn, es ging letztens noch mal sehr durch Social Media. Es war ja eine lange Achterbahnfahrt von Brad Wright sagt, ich habe hier eine Idee und wahrscheinlich wird da was gemacht zu alle Rechte sind jetzt weg, die wollen auch was machen, aber ohne uns zu jetzt passiert einfach gar nichts mehr. Also im Moment glaube ich nicht dran, dass da irgendwas in der Mache ist. Wenn es irgendwann passiert, freuen wir uns. Und bedeutet dann natürlich, dass, liebe Mira, der Podcast noch ein bisschen länger dauert, als wir jetzt grob kalkuliert haben. Ich hoffe ja auf eine weitere Serie mit locker 10 Staffeln, a 22 Folgen.
Die nächste Generation übernimmt dann.
Genau. Ich setze dann irgendwann den Friedrich hier vors Mikrofon, der muss das dann machen.
Ja, der muss es dann machen.
Gut, dann würde ich sagen, können wir uns jetzt verabscheuen für in 14 Tagen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ach übrigens, wenn dir unsere aktuelle Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Plattform deiner Wahl da. Auch über Kommentare freuen wir uns sehr, zum Beispiel auf unserer Website www.chefrondhen.de, direkt unter der Folge. Du findest uns aber natürlich auch in verschiedenen sozialen Medien. Wir sind auf Mastodon im Fediverse vertreten unter @chefrondhen@podcasts.social. Auf Facebook heißen wir Chefrondhen und bei Instagram chefrondhen.podcasts. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes der aktuellen Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.